Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Tag. Es wird weiter gestritten über die Corona-Maßnahmen und auch über die Lieferengpässe bei den Impfstoffherstellern. Darüber berichten wir gleich. Nach den großen Massenprotesten in Russland gibt es Reaktionen aus dem Ausland, aber Schweigen im Kreml, auch dazu mehr in dieser Sendung. Und in China wurden 11 verschüttete Bergleute gerettet. Am Ende dieser Sendung gibt es dann wie immer die sportlichen Highlights vom Wochenende. Im Frühjahr im Lockdown hat sich Angela Merkel einmal so richtig aufgeregt über, wie sie es genannt hat, Öffnungsdiskussionsorgien, also die Forderung danach, Maßnahmen schnell wieder zu lockern. Aktuell ist es so, dass die Infektionszahlen leicht sinken, aber immer noch auf sehr hohem Niveau sind. Bund und Länder hatten sich ja deshalb auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar geeinigt. Gestern haben sich dann aber Politiker zu Wort gemeldet und ein zeitnahes Ende des Lockdowns gefordert. Das wiederum trifft aber auf Kritik. Theo Gers berichtet.
In der Öffnungsdiskussion schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung. Überwogen gestern die Rufe nach einer Perspektive für eine Lockerung ab Mitte Februar, melden sich heute die Mahner zu Wort. Es sind gleich 5 Ministerpräsidenten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Öffnungsdiskussion falsch, sagt der frisch gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet aus NRW. Markus Söder aus Bayern warnt zudem vor der Virusmutante aus Großbritannien. Noch immer seien die Zahlen zu hoch. Wer vorzeitig lockere, riskiere einen Jojo-Effekt, so Söder in der Bild am Sonntag. So sehen es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auch Bodo Ramelow aus Thüringen, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und aus Niedersachsen Stefan Weil. Er möchte noch nicht einmal punktuelle Lockerungen ausprobieren. Solange es Rückschläge bei der Impfstoffversorgung gebe, sei es unseriös, über Öffnungen zu reden. Stimmen wie die des Virologen Klaus Stöhr gehen da fast unter. Stöhr fordert wegen der sinkenden Neuinfektionen bereits jetzt über die Öffnung von Kitas und Grundschulen zu reden. Vor einem Jahr wurde das Virus erstmals in Deutschland nachgewiesen. Darauf angesprochen fallen FDP-Chef Christian Lindner dazu im Deutschlandfunk vor allem zahlreiche Fälle von Regierungsversagen ein.
Da mache ich den Vorwurf, weil ein Jahr später haben wir an vielen Stellen, ich denke an das Impfen, an den Schutz der Alten- und Pflegeheime, an innovative Maßnahmen, um Öffnung und Gesundheitsschutz zu vereinbaren. Ein Jahr später haben wir eben noch keine wesentlichen Fortschritte im Management der Pandemie gemacht. Und da sehe ich politische Versäumnisse bis zum heutigen Tage.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn räumt Fehler ein, vor allem im vergangenen Herbst. Wir hatten alle zusammen das trügerische Gefühl, dass wir das Virus gut im Griff hätten. Die Wucht, mit der Corona zurückkommen könnte, ahnten wir, wollten es aber in großer Mehrheit so nicht wahrhaben, sagt Spahn der Bild am Sonntag. Bund und Länder hätten schon im Oktober bei geringeren Infektionen härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Damals hatten sich etliche Ministerpräsidenten gegen einen härteren Kurs gewehrt. Die Zaghaftigkeit zu Beginn des zweiten Lockdowns, vor allem aber dessen scheibchenweise Verlängerung bis heute, kritisiert auch Christian Lindner im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Ich sehe auch Schwächen in der Kommunikation der Regierung. Es gibt einen November-Wellenbrecher, dann wird das verlängert über Weihnachten und dann heißt es, nee, aber doch noch bis Ende Januar, jetzt sind wir beim 15. Februar. Das heißt, der Erwartung der Bevölkerung wird hier nicht sorgfältig umgegangen.
Gemeint ist damit ausdrücklich auch der Auftritt der Kanzlerin am vergangenen Donnerstag. Und so warnt der FDP-Vorsitzende.
Bei ihrem Auftritt in der Bundespressekonferenz sprach Frau Merkel ja von Normalisierung am Ende des Sommers, wenn man allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht haben will, sprich 21. September. Und ich glaube, dass diese Perspektivlosigkeit über so viele Monate noch mit Einschränkungen umgehen zu müssen, dass das die Bereitschaft und die Einsichtnahme in Maßnahmen reduziert.
Perspektiven aufzuzeigen, und seien sie derzeit auch eher klein, darum bemüht sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Der Bund hat ein neues Corona-Medikament auf Antikörperbasis gekauft für 400 Millionen Euro, was bedeutet, jede der 200.000 Dosen hat 2.000 Euro gekostet. Ab nächster Woche soll es in Unikliniken zum Einsatz kommen und einen schweren Krankheitsverlauf verhindern.
Der Bericht von Theo Gers. Es wird momentan viel diskutiert über die Verzögerungen beim Impfen. Das Hauptproblem gerade ist der fehlende Nachschub. Mehrere Hersteller haben Lieferschwierigkeiten gemeldet. So auch AstraZeneca. Da hat der Impfstoff zwar in der EU noch nicht die Zulassung, aber die Firma hat bereits angekündigt, dass die vereinbarten Lieferungen an die EU erstmal wesentlich geringer ausfallen werden. Die EU ist ziemlich verärgert, vor allem deshalb, weil andere von AstraZeneca wohl weiter ganz regulär beliefert werden. Ralf Siener mit den Einzelheiten.
AstraZeneca ist ein britisch-schwedischer Konzern. Und er ist wütend auf diesen Konzern. Der Europapolitiker Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament und Corona-Experte.
Die Information, die ich aus dem Unternehmen selber habe, ist, dass man für Großbritannien wie geplant weiterliefert und bei der Europäischen Union kürzt.
Nach Lieses Einschätzung ist das eine gezielte Benachteiligung der Europäischen Union durch den britisch-schwedischen Konzern. Der Europapolitiker aus Ostwestfalen, der sich auch gern als den Karl Lauterbach von Brüssel bezeichnet, hält die Begründung von AstraZeneca für den EU-Lieferengpass für fadenscheinig und vorgeschoben.
Angeblich wegen unterschiedlicher Lieferketten, aber das Argument zieht natürlich überhaupt nicht. Es ist gar kein Problem, den Impfstoff von Großbritannien auf den Kontinent zu bringen.
Gegenüber dem ARD-Studio Brüssel warnt Europapolitiker Liese, wenn die Firma ihre vertraglichen Zusagen gegenüber Brüssel nicht einhalte, dann
kriegt sie den größten Ärger mit der EU.
Die EU-Kommission kann juristisch gegen Konzerne vorgehen, die ihre vertraglich zugesagten Impfstoff-Quartalslieferungen nicht einhalten. AstraZeneca will bis März nur 31 der 80 Millionen vertraglich zugesagten Impfdosen an die EU liefern. Irland hat deshalb seine geplanten Massenimpfungen bereits abgesagt. Italien erwägt sogar eine Klage gegen AstraZeneca. Zu kämpfen hat der Konzern nach eigenen Angaben mit Produktionsschwierigkeiten, und zwar an einem seiner EU-Standorte. Dabei handelt es sich offenbar um die belgische Niederlassung des französischen AstraZeneca-Vertragspartners Novasep, einem Weltmarktführer bei der Herstellung von Impfstoffwirkstoffen und biopharmazeutischen Produkten. Die belgische Novasep-Niederlassung südlich von Brüssel ist spezialisiert auf biopharmazeutische Produkte für die Immuntherapie und Gentherapie. Um möglichst schnell und möglichst viel AstraZeneca-Impfstoff zu produzieren, nämlich die sogenannten viralen Vektoren, hatte der Novasep-Konzern extra ganze Produktionsbereiche in Belgien umgestellt und Rohstoffe reserviert. Man freue sich darauf, eine der größten Herausforderungen dieses Jahrzehnts zu meistern, hatte Novasep-CEO Michel Spagnol vor einem halben Jahr erklärt. Mit der Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch in dieser Woche gerechnet. Doch bisher liegen laut der britischen Gesundheitsbehörde keine belastbaren Daten darüber vor, wie effizient der Impfstoff über 55-Jährige vor dem Coronavirus schützt und welche Nebenwirkungen auftreten. Unklar ist auch, ob und inwieweit der sogenannte Vektorimpfstoff von AstraZeneca vor den mutierten Coronaviren schützt.
Israel ist bei den Corona-Impfungen ganz weit vorne. Schon über ein Drittel der Bevölkerung ist geimpft. Und nun werden gezielt auch Oberstufenschüler geimpft. Benjamin Hammer.
In Israel ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass sich auch etwas jüngere Menschen impfen lassen. Trotzdem war das auch hier ein ungewohntes Bild. Am Wochenende besuchten die ersten Jugendlichen die Impfstationen. Nur Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufen haben Anspruch auf eine Impfung. Etwas ältere Israelis, zum Beispiel Studierende, müssen noch warten. Israels Regierung will mit dem gezielten Impfprogramm in den Oberstufen eine rasche Rückkehr zum Regelbetrieb ermöglichen. Auch in Israel hoffen Schülerinnen und Schüler auf ein halbwegs normales Abitur. In der Vergangenheit hatte sich das Virus auch in Oberstufen rasant ausgebreitet. Israel impft seine Bevölkerung so schnell wie kein anderes Land. Gleichzeitig ist auch die Infektionsrate enorm hoch. Die Regierung könnte deshalb am Abend eine drastische Entscheidung verkünden, den Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv für zunächst 2 Wochen für den gesamten Passagierverkehr zu sperren. Israel fürchtet, wie andere Länder, dass weitere Mutanten des Coronavirus ins Land gelangen. In der Theorie kann sich Israel gut abschotten. Praktisch alle Ein- und Ausreisen erfolgen über den Flughafen bei Tel Aviv.
Gestern sind in Russland zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um für die Freilassung von Alexei Nawalny zu demonstrieren. Die Sicherheitsbehörden hatten vorher schon angekündigt, dass sie das verhindern würden. Das haben sie am Ende nicht geschafft, aber sie sind sehr aggressiv gegen die Demonstrierenden vorgegangen und es gab viele Festnahmen. Die EU und die USA haben das scharf kritisiert, der Kreml wiederum, der schweigt bisher. Christina Nagel.
Über 3.400 Festnahmen wurden dem unabhängigen Bürgerrechtsportal OVD Info aus allen Teilen des Landes gemeldet. Ein trauriger Rekord. Die meisten der Festgenommenen kamen, so wie auch Nawalnys Ehefrau Julia, nach einigen Stunden wieder frei. Ihre Daten wurden erfasst, ein Protokoll erstellt. Ihnen droht wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen eine Geldstrafe oder ein mehrtägiger Arrest. Härtere Strafen drohen denen, die zu den Demonstrationen aufgerufen haben und die dabei angeblich auch gezielt auf Minderjährige zugegangen sein sollen. Ermittelt wird darüber hinaus gegen jene, denen ein gewaltsames Vorgehen gegen Sicherheitskräfte vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft in St. Petersburg kündigte an, auch Hinweisen auf Polizeigewalt nachgehen zu wollen. Auf zahlreichen Videos ist zu sehen, wie Polizei und Sondereinsatzkräfte mitunter brutal auf Demonstranten einprügeln, die bereits am Boden liegen. Aus Sicht des Kreml-kritischen Politologen Dmitri Oreschkin eine kalkulierte, bewusste Aggression. Das war kein Zufall. Wenn die Behörden den Bürgern erlauben würden, friedlich nach Hause zu gehen, wäre dies eine Niederlage. Es ist wichtig, dass sie nicht wieder auf die Straße gehen. Also muss jemand verprügelt, jemand ins Gefängnis gesteckt werden. Das Vorgehen der Behörden und der Sicherheitskräfte hat international scharfe Kritik hervorgerufen. Der Kreml hat sich bislang nicht zu den Ereignissen des gestrigen Tages geäußert. Auch wenn es keine Massenproteste waren, Nawalnys Mitstreiter sprechen angesichts der großen Zahl von Teilnehmern, die trotz der Pandemie und massiven Druck seitens der Behörden auf die Straße gingen, von einer grandiosen gesamtrussischen Aktion. Der gestrige Tag, da sind sich russische Politologen sicher, dürfte deshalb auch politisch Folgen haben. Denn ganz offenbar konnte Alexei Nawalny aus seiner Haft heraus nicht nur seine Unterstützer, sondern auch diejenigen mobilisieren, die schon länger mit der Politik des Kreml unzufrieden sind. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Parlamentswahl ansteht.
Christina Nagel am Tag nach den Protesten in Russland. Unter dem Hashtag MeTooIncest haben in den vergangenen Wochen tausende Franzosen davon berichtet, wie sie als Kinder sexuelle Übergriffe in der Familie erlebt haben. Nun hat Präsident Macron sich über Twitter an sie gewendet und erklärt, er wolle die Gesetze verschärfen. Informationen von Katrin Hondl.
On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul.
Wir sind da, wir hören euch zu, wir glauben euch und ihr werdet nie mehr allein gelassen. Emmanuel Macrons Twitter-Video richtet sich direkt an die vielen Menschen, die in den vergangenen Tagen ihr Schweigen gebrochen haben. Unter dem Hashtag MeTooIncest im Internet, in Zeitungen, Radio und Fernsehen erzählten Tausende davon, wie sie in ihrer Kindheit Opfer sexueller Gewalt geworden waren. In der Familie. Es sind erschütternde Berichte von brutalen Verbrechen, die oft Jahrzehnte zurückliegen. Die Täter, Väter, Onkel, Brüder, Cousins, die Opfer, 5, 7 oder 13 Jahre alt. Das von den Kriminellen konstruierte Schweigen explodiere endlich, so Macron, dank des Muts einer Schwester, die das Schweigen nicht mehr aushielt. Die Schwester meint die bekannte Pariser Anwältin Camille Kouchner. Die regelrechte Flut an Bekenntnissen wurde ausgelöst durch ihr Buch mit dem Titel La Familia Grande. Darin erzählt sie, wie ihr berühmter Stiefvater, der Politologe und Staatsrechtler Olivier Duhamel, ihren Zwillingsbruder immer wieder vergewaltigte. Und wie viele ebenfalls prominente Personen der Pariser Gesellschaft wegsahen, nichts wissen wollten vom Leid der Kinder. Eine erschütternde Omerta der sogenannten besseren Gesellschaft und ein Skandal, der viele Rücktritte zur Folge hatte. Nicht nur Duhamel sah sich gezwungen, seine zahlreichen Ämter und Jobs im französischen Universitäts- und Medienbetrieb aufzugeben. Ausgerechnet die Vorsitzende einer Kommission zur Untersuchung von sexueller Gewalt an Kindern, die ehemalige Justizministerin Elisabeth Guigou, trat ebenfalls zurück, weil sie der Familia Grande nahestand. Vor allem aber ist nun eine Debatte in Gang gekommen darüber, wie Kinder und Jugendliche besser geschützt werden können vor sexueller Gewalt in der Familie. Es sei nun an der Zeit zu handeln, sagte Macron in seiner Videobotschaft und kündigte neue Maßnahmen an. Unter anderem sprach er davon, in Schulen und Krankenhäusern gezielt Gespräche mit Kindern zu suchen, um die Opfer von Inzest und sexueller Gewalt zu erkennen und zu unterstützen. Frankreichs Justizminister sowie der Staatssekretär für Kinder und Familie seien beauftragt worden, so schnell wie möglich Vorschläge zu machen für einen besseren Schutz der Kinder. Bereits im vergangenen November hatte eine Umfrage ergeben, dass jede 10. Person in Frankreich als Minderjährige Opfer sexueller Gewalt in der Familie wurde. Die Täter, so Macron nun, müssten auch Jahre oder gar Jahrzehnte später bestraft werden. Bereits 2018 war die Verjährungsfrist für Sexualverbrechen an Minderjährigen auf 30 Jahre verlängert worden. Jetzt gibt es Forderungen, die Verjährung komplett abzuschaffen.
Unter Donald Trump haben die USA und die radikal-islamischen Taliban ein Abkommen ausgehandelt. Die USA haben versprochen, ihre Truppen komplett aus Afghanistan abzuziehen. Und Donald Trump hat da zuletzt auch ziemlich Druck gemacht, das zu beschleunigen. Allerdings ist der Rückzug aus Afghanistan umstritten. Und so will die Biden-Regierung dieses Abkommen jetzt noch einmal auf den Prüfstand stellen. Bernd Muschborowska.
Gemischte Reaktionen in Kabul auf die Afghanistan-Politik der neuen US-Regierung. Ein vollständiger Abzug der US-Truppen wäre kein Problem für die Afghanen, meint Abdul Ahmad Ahmadi, ein junger Einwohner der afghanischen Hauptstadt. Doch die USA und die internationale Staatengemeinschaft müssten Afghanistan weiterhin wirtschaftlich unterstützen, sagte Ahmadi zu einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Andernfalls komme das Land nicht aus seiner wirtschaftlichen Krise raus. Ein anderer, Suleiman Vardak, hoffte darauf, dass die USA auch in Zukunft Druck auf die Konfliktparteien in Afghanistan ausüben, auf die Taliban, aber auch auf die Regierung, damit die Friedensgespräche zum Erfolg führen. Ich will nicht, dass sich die Regierung mit all ihren Vorstellungen durchsetzt und auch nicht die Taliban. Beide Seiten müssen dazu gedrängt werden, Frieden zu schließen. Nur unter starkem Druck wird das möglich. Deshalb sollte der neue US-Präsident Biden auf beide Seiten einwirken. Der vollständige Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist offenbar ungewiss und damit der gesamte Friedensprozess. Die neue US-Regierung werde das Abkommen mit den Taliban, das Ende Februar vergangenen Jahres in Doha unterzeichnet wurde, auf den Prüfstand stellen, teilte die Pressestelle des Weißen Hauses in Washington auf ihrer Internetseite mit. Der neue US-Sicherheitsberater Jake Sullivan habe seinen afghanischen Amtskollegen Hamdullah Mohib darüber informiert, hieß es. Mitte Januar, noch unter US-Präsident Donald Trump, war die Zahl der US-Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch auf 2500 reduziert worden. Bis April müssten, nach der Vereinbarung von Doha, alle US-Soldaten das Land verlassen. Die Taliban haben deutlich gemacht, dass sie die Einhaltung der Vereinbarung mit den USA erwarten und darauf bestehen, dass alle fremden Truppen abgezogen werden. In den vergangenen Monaten ist jedoch die Gewalt in Afghanistan deutlich angestiegen. In zahlreichen Provinzen gab es Angriffe auf staatliche Einrichtungen und Regierungssoldaten. Nach Angaben der neuen US-Regierung soll überprüft werden, ob sich die Taliban an ihre Verpflichtungen halten. Dazu gehöre unter anderem die klare Distanzierung von Terrororganisationen wie Al-Qaida, eine Reduzierung der Gewalt in Afghanistan und ernsthafte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul über eine dauerhafte Friedenslösung. Das anhaltend hohe Gewaltniveau in Afghanistan hat dazu geführt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Präsenz der ausländischen Truppen gesunken ist. Was haben die ausländischen Truppen denn gebracht? Fragte ein Vater, dessen Sohn bei einem Terroranschlag im November getötet wurde. Jeden Tag gebe es Anschläge, Explosionen, Überfälle und Entführungen. Er hoffe, dass bald Frieden einkehre in Afghanistan, damit die Menschen ein normales Leben führen können.
Bernd Muschborowska über den schwierigen Friedensprozess in Afghanistan. Vor 2 Wochen ist in China der Schacht einer Goldmine eingestürzt. 11 der verschütteten Bergarbeiter sind nun gerettet worden. Ruth Kirchner.
Das chinesische Staatsfernsehen CCTV zeigte, wie die 11 Männer einzeln in Rettungskäfigen ans Tageslicht gebracht wurden. Einige Bergleute waren sehr geschwächt und wurden zu den bereitstehenden Krankenwagen getragen. Die meisten seien aber in guter Verfassung, hieß es. Vor 2 Wochen hatte es in der noch im Bau befindlichen Goldmine in Qixia in der ostchinesischen Provinz Shandong eine Explosion gegeben, bei der 22 Bergleute verschüttet wurden. Die Rettungskräfte hatten vor etwa einer Woche Lebenszeichen entdeckt und Kontakt zu einer Gruppe von 11 Männern in über 500 Meter Tiefe aufnehmen können. Einer aus der Gruppe starb jedoch an einer Kopfverletzung. Ein weiterer, jetzt geretteter Bergmann, war einzeln eingeschlossen. In den vergangenen Tagen hatten die Rettungskräfte die Verschütteten über einen zusätzlich gebohrten Schaft mit Frischluft, Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt. Die Rettung der Kumpel erfolgte über einen freigeräumten Belüftungsschacht. Die Suche nach den übrigen 10 Bergleuten laufe weiter auf Hochtouren, hieß es bei CCTV.
Ruth Kirchner über die Rettung der Bergleute in China. Und damit kommen wir zum Sport. Tobias Oehlmeier gibt uns da den Überblick.
Hertha BSC wollte eigentlich richtig angreifen in dieser Saison, wollte in den Europacup, aber stattdessen stecken die Berliner mitten im Abstiegskampf. Das 1:4 zu Hause gestern gegen Werder Bremen hat jetzt personelle Konsequenzen. Jakob Rüger.
Hertha BSC hat die Reißleine gezogen. Der Verein trennt sich mit sofortiger Wirkung von Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia. Das gab Hertha BSC offiziell bekannt. Manager Preetz hat den falsch zusammengestellten und teuersten Kader der Vereinsgeschichte zu verantworten und 13 Trainer in den letzten 11 Jahren verschlissen. Seinen Posten wird bis zum Ende der Saison der bisherige Sportdirektor Arne Friedrich mit übernehmen. Für Trainer Bruno Labbadia ist bereits nach 9 Monaten an der Seitenlinie in Berlin Schluss. Er konnte die sportliche Talfahrt zuletzt nicht aufhalten. Als Nachfolger ist Ex-Hertha-Trainer und Vereinsikone Pal Dardai im Gespräch. Er soll den Verein zum Klassenerhalt führen. Eine offizielle Bestätigung von Hertha BSC steht jedoch noch aus.
Bayern schwächelt in den letzten Wochen, aber die Konkurrenz will offenbar auch dieses Geschenk nicht annehmen, von wegen Kampf um die Meisterschaft. Dortmund verliert am Freitag in Mönchengladbach mit 2:4, Leverkusen unterliegt Wolfsburg zu Hause mit 0:1, Leipzig geht mit 2:3 in Mainz baden. Und die Bayern haben heute Nachmittag die Chance, mit einem Sieg bei Schlusslicht Schalke weiter davonzuziehen. Jan Wochner.
Natürlich sind die Gedanken an den 8:0-Sieg der Bayern gegen Schalke am ersten Spieltag noch frisch. Bayerns Trainer Hansi Flick aber schränkt ein.
Das Hinspiel, das ist ein 0,0 in unseren Gedanken.
Wohl eher in Schalkes. Die Bayern spielten zuletzt wenig überzeugend und doch, die Warnung vor dem Gegner wirkt fast wie eine Alibi-Motivation.
Ich denke, dass Schalke eine Mannschaft hat, wenn man die Namen sieht, wenn man die Spieler sieht, spiegelt nicht das wieder die Qualität, wie aktuell die Tabellen zeigt.
Niemand. Wirklich niemand rechnet damit, dass die Bayern auf Schalke stolpern könnten. Nach den Patzern der Konkurrenz könnte der Rekordmeister seinen Vorsprung an der Tabellenspitze heute auf 7 Punkte ausbauen. Dass Schalke das verhindern kann, fällt schwer zu glauben. Hansi Flick rechnet aber mit einem weiteren Gegner heute.
Der Platz ist natürlich nicht unbedingt das, was man in der Bundesliga so sehen möchte.
Und das ist noch vorsichtig formuliert. Der braun-grüne Acker als Chance für Schalke mit Trainer Christian Groß?
Der Rasen, der stört auch mich. Der ist im Moment nicht optimal, aber er ist nun so.
Und er scheint Schalkes einziges Argument zu sein im Spiel gegen einen übermächtigen Gegner.
Außerdem heute Abend in der Bundesliga Hoffenheim gegen Köln. 2018 hatte Thomas Dresen die legendäre Weltcup-Abfahrt von Kitzbühel gewonnen. Eine Sensation damals. Jetzt fängt Dresen gerade erst wieder an mit dem Training nach 2 Operationen. Aber an seiner Stadt haben seine Mannschaftskollegen heute gute Leistungen auf der Streif gezeigt. Martin Raspe.
Beat Feutz zum 2. Nach Platz 1 in der Abfahrt am Freitag war der Schweizer auch heute nicht zu schlagen und machte sich mit einer überzeugenden Leistung zum Kitzbühel-Doppelsieger. Feutz holte sich die Siegprämie von 81.000 Euro vor dem Franzosen Johann Claret und Matthias Mayer aus Österreich. Sehr stark auch wieder der Auftritt der deutschen Rennläufer. Mit Romet Baumann auf Rang 5 und Andreas Sander als 6. Platzierten rasten 2 deutsche Athleten zu einem Top-Ergebnis. Anders als am Freitag ging beim Rennen heute alles gut. Keine Stürze, keine Verletzungen, keine Sicherheitsdiskussionen. Und auch wenn die Zuschauer und damit die Stimmung Corona-bedingt fehlten, sportlich spektakulär war die Hahnenkamm-Abfahrt auch dieses Mal.
Den Super-G der Frauen in Crans-Montana hat die Schweizerin Lara Gut-Berami für sich entschieden. Kira Weidle wurde 19. Beim Rodel-Weltcup in Innsbruck hat Nathalie Geisenberger gewonnen vor Teamrivalin Julia Taubitz. Und im Viererbob am Königssee, da lag Francesco Friedrich vorne, sein 50. Weltcupsieg. Für die deutschen Handballer ist das Viertelfinale bei der WM in Ägypten nicht mehr zu erreichen. Das hatte schon gestern am frühen Abend festgestanden. So geriet die Partie gegen Brasilien dann zum Charaktertest. Thorsten vom Wiege.
Deutschlands Handballer hatten schon vor der Partie gegen Brasilien verloren. Und zwar die letzte Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Weil Ungarn gegen Polen alles klar machte. Also war die Partie der DAB 7 gegen Außenseiter Brasilien ein Fall für Freunde der Statistik. Und das Finale 31-24 gegen die Südamerikaner geht als 11. Sieg im 12. Aufeinandertreffen in selbige ein. Viel mehr ist eigentlich nicht zu vermelden, außer vielleicht, dass es positiv stimmen muss, dass sich die Mannschaft trotz des Nackenschlages vor dem Anpfiff nicht hängen ließ und dass sich vor allem Johannes Goller für weitere Einsätze in der Auswahl auch nach der WM anbot. Am Montag muss die Gislason-Truppe nochmal ran, dann gegen Polen. Und auch dieses Spiel sollte sie tunlichst für sich entscheiden, sonst droht die schlechteste Platzierung bei einer WM-Endrunde seit der Wiedervereinigung.
Und der Deutsche Olympische Sportbund fragt mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio die Einstellung der Athletinnen und Athleten zur Corona-Impfung ab. Eine Umfrage sei am vergangenen Freitag verschickt worden, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann der Bild am Sonntag. Eine Impfpflicht werde es aber nicht geben.
Tobias Oehlmeier mit einem Ritt durch die Sportarten. Vielen Dank dafür. Und das waren sie auch schon, die Informationen am Mittag. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Sonntag.